In der heutigen Podcast-Episode geht es um Agency-Cases, Beteiligungs-Cases und Software-as-a-Service. Also aus Business-Modell-Perspektive gibt es ja quasi alles, was hier abgedeckt wird, was du brauchst, um wirklich erfolgreiches Unternehmer, dich am Markt zu etablieren. Alex Bünk, der Gründer von Co-Founder von IFM Media und von Alfima, ist bei uns zu Gast. Let's get the party started.
Willkommen zu einer neuen Folge des Profit-Podcasts bei Patrick Wind. Hier erfährst du, wie du dein Business profitabel skalierst. Viel Spaß bei dieser Folge.
Hallo, 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 meine Lieben, und herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Episode hier im Profit-Podcast mit Mr. IFM Media, Mr. Alfima, Mr. Alex Bünk himself. Alex, schön, dass du da bist.
Dankeschön, dass ich da sein darf. Das ist eine einzigartige Begrüßung bisher.
Ja, mega schön, dass du dir Zeit nehmen kannst. Wir haben richtig viele krasse Themen, über die wir heute sprechen werden. Lass uns vielleicht gleich mal mit einer Definition von Profit starten, weil hier im Profit Podcast geht es darum, wie schafft man es als Agenturinhaber, als SaaS-Unternehmer, als Marketing-Experte, als E-Com-Unternehmer, gibt es natürlich jetzt verschiedene Bereiche, seinen Profit nach oben zu bekommen. Also jetzt mal gleich ins Detail reinzugehen, wie schafft man es, dass das absolute EBITDA von Jahr zu Jahr halt wirklich steigert. Aber was ist denn deine Definition von Profit? Ich meine, klar, Umsatz minus Kosten, aber wie definierst du Profit eigentlich?
Ja, also ich glaube, es ist ziemlich spannend, weil ich würde jedes Jahr, also in der Vergangenheit, hätte ich es wahrscheinlich doch nochmal ein bisschen anders definiert, aber long story short, also simpel, wie wir es definieren bei uns, es ist halt wirklich Umsatz minus Abzug aller Kosten, auch die Geschäftsführergehälter. Ich durfte nämlich letztens lernen, dass einige die als Profit noch on top rechnen. Nein, und was dann üblich bleibt, quasi normal for taxes und interest. Das ist so das, oder for taxes besser gesagt, das ist das, was für mich der Profit ist am Ende.
Mega gut. Lass uns gleich reingehen. Über die letzten, oder lass mal vielleicht eine kurze Vorstellung von dir noch, mein Lieber. Also, wo steht denn der Alex Bünk heute? Also, ich meine, du kommst von IFM, du bist jetzt Alfima, hol uns mal ab.
Ja, also vielleicht, ich sage immer drei Leben. Ich habe im ersten Leben AFM Media gegründet mit zwei meinen besten beiden Buddies, Marco und Finn, besten Freunden oder Brüdern eigentlich schon fast. Und da haben wir durch einen Zufall, ehrlich gesagt, nicht geplant. Und bevor der Agency-Hype da war im Dachraum, quasi Online-Marketing technisch, 2016 bis 2024 die größte Online-Marketing-Agentur für Creator und Experten gegründet, 42 Mitarbeiter in Hamburg, Vollzeit, so richtiges Agency-Leben, nur auf digitale Produkte. Daraus hat sich ein zweites Leben gebaut, AFM Ventures, eine Beteiligungsfirma, da hatten wir 6 Beteiligungen an Experten und waren quasi nicht nur für die als Dienstleister unterwegs, sondern wir hatten roundabout immer 50% Share an dem kompletten Case. Und diese beiden Dinge haben wir 2024, Ende 2024 beendet. Ist schon crazy, die Zeit vergeht so schnell. Und haben es wirklich gestoppt. Ich sag mal, 20 Kunden haben wir einen wirtschaftlichen Deal mit Leuten gefunden und da haben wir ein bisschen was verkauft. Und den Rest haben wir gekündigt, weil wir gesagt hatten, wir hatten keinen Bock mehr darauf, um es mal auf einen Punkt runterzubringen. Haben eine Software gegründet im digitalen Product Space, Alfima. Das ist mein drittes Leben, mein jetziges, mein Lieblingsleben und das, glaube ich, was ich auch noch ein bisschen länger erstmal behalten werde. Ist eine Software, die einfachste, günstigste, schnellste Software für Creator, um ihr digitales Business über uns zu managen, digitale Produkte zu verkaufen. Long story short, mit dem sind wir jetzt online bald ein Jahr. Mai, 1. Mai 2025. Also wir sind jetzt einen Monat vor unserem Einjährigen und sind da mittlerweile, glaube ich, auch eine ziemlich schnell wachsende Software, ehrlich gesagt.
Wo steht ihr gerade mit Alfima?
Haben über 2.500 aktive Paid Accounts im Monat schon. Ja.
Nein, im Jahr.
Ja. Aber es, ja, da gibt es noch viel aufzuräumen im Dachraum.
Ja, mega krass. Also ich finde es ja mega geil, wenn ihr was macht, dann entweder go big or go home. Also gleich von Anfang an richtig Richtung Marktführerschaft, wenn schon, denn schon.
Das ist das Ziel im Dachraum auf jeden Fall, ja.
Mega geil. Also die drei Leben, einerseits Agency Case, dann Beteiligungs Case, jetzt SaaS Case.
Ja.
Was ist am profitabelsten? Was macht finanziell am meisten Spaß?
Also wenn du mich jetzt in dieser Millisekunde fragst, war auf jeden Fall Beteiligung am profitabelsten. Also einfach, weil wir da natürlich mit all den Learnings die richtigen Picks gemacht hatten, hatten wir über 50% Marge in jedem Deal, was natürlich gigantisch ist oder war. Allgemein am meisten absoluten Gewinn hat mir die Agentur gebracht, ist das geilste Cashflow-Business, Ne? Hat viele Downsides, aber eine Upside, glaube ich, über die man viel zu wenig diskutiert und die man viel zu wenig dankbar schätzt, ist halt das hohe Cashflow-Management, was du, wenn du es gut aufbaust, hast. Und du kannst trotzdem, ich sag's ehrlich, 25% Marge rausholen. Das ist schon, also in unserem besten Jahr hatten wir 34%. Da waren wir aber, to be fair, halt auch schon bei ein paar Millionen Umsatz im Jahr. Ja, doch über fast 4 Millionen, glaube ich, hatten wir da Umsatz. Also da ist dann trotzdem noch was übrig geblieben. Und wenn man kleiner ist, ich sage mal irgendwie so bei 1 Million oder so im Jahr, kann man, glaube ich, auch schon so auf 40% Marge gehen, ehrlich gesagt. Gerade mit AI, ne? Das ist ja das, was wir damals noch nicht hatten. Also eine Sache hätte, die ich mit Marco immer lustigerweise bespreche, ist, unser Agency Case damals auf heute, wir hätten über 50% Marge garantiert.
Also da lass uns gleich mal reingehen, weil viele Zuhörerinnen und Zuhörer von unserem Podcast ja auch eine Agentur gerade führen. Was sind die 2, 3 Hebel, die ihr in IFM Media anders gemacht hättet, jetzt mit Claude, mit ChatGPT, mit allen, mit Nano Banana? Was würdet ihr konkret anders machen?
Also das geht direkt in den Schmerz rein und auf der anderen Seite bin ich glücklich, weil vielleicht gibt es wirklich eine Agency-Inhaber, der das hört und ernst umsetzt und dadurch deutlich reicher wird, ehrlich, um es mal auf den Punkt zu bringen. Also was wir auf jeden Fall gemacht hätten, ist, was ist das Teuerste im Agency-Bereich? Mitarbeiterkosten. Was ist das, was sich jetzt eigentlich verändern wird durch AI, um es mal auf den Punkt zu bringen und den Hype wegzumachen? Menschenkosten wird halt unfassbar günstig, weil es die AI ersetzen wird, gerade im Dienstleistungsgeschäft, gerade im Online-Marketing-Agenturgeschäft, wo was umgesetzt wird. Bedeutet, ich würde schauen, was ist, wenn man es noch nicht gemacht hat, was sind die Systeme, die Prozesse, die man in der Agency hat? Egal ob Mensch oder System, die ausübt, aber natürlich auch gucken, welche Systeme von Menschen ausgeübt werden. Und welche AI kann man dafür ins System reinholen, die das faktisch gesehen ersetzt? Keine Ahnung, bei uns Paid Ads schalten, gibt es eine komplette AI für, also kann man heute schon die Creatives hochladen, Texte automatisiert schreiben lassen. Man kann ja Nano Banana oder andere Creative-Sache, Bilder Creatives automatisiert erstellen lassen. So, das kannst du ersetzen. Seiten kann man komplett prompten mit AIs, also komplett machen wir jetzt ja auch schon. Haben wir ja selbst in unserer eigenen Software übernächste Woche, kannst du komplett die Landingpages bei uns und Webseiten prompten quasi. Also das kannst du halt überall mit anderen Tools auch. Und komplette Buchhaltung, also Rechnungsmanagement rein und raus, kannst du halt auch komplett über AI laufen lassen. Damit sparst du dir halt großteils Assistenzen und ich sag mal 70% der Abwicklung. Du solltest immer noch Leute haben, die das managen, aber das wäre the thing, worauf ich mich fokussieren würde, zu optimieren und zu verbessern.
Richtig krass, du sagst wirklich als High-Level-Agency-Owner von damals, du könntest 70% oder bis zu 70% deiner Mitarbeiterkosten über AI ersparen.
Also wir hatten über 30 Vollzeit-Mitarbeiter in der Abwicklung, so haben wir das genannt, das ganze Team, was umgesetzt hat. Und ich sag's, ich hätte es mit 5, mit jetzt können wir es mit 5 Leuten managen.
Richtig krass. Also wenn du magst, wir müssen natürlich, wir könnten da ein bisschen tiefer reingehen. Mich würde es einfach super interessieren, wie würdest du ein Team heute strukturieren? Also ich verstehe so ein 30-köpfiges Abwicklungsteam, das halt ja quasi dann wahrscheinlich dann auch kleine Subteams, oder? Also stehen dann immer
5 bis 7 Leute in Teams. Einer, der leitet die Gruppe. Im Optimalfall, ich sag mal, eine Gruppe geht bis 7 gut. Das heißt 7 und dann einer, der das aber leitet, oder 5 und einer, der ist halt irgendwie da, so, das war es bei uns eigentlich. Und bei uns war es ja noch so, wenn ich jetzt wirklich ins Detail gehe, wir hatten Funnel und wir hatten Performance Marketing. Also wir hatten einmal alles, was vorm Ads passiert und dann während Ads. Und dann haben wir es halt so gemacht, dass unterm Funnel hatten wir Designer, Copywriter und Techniker, oder also die das umgesetzt haben. Und dann hatten wir in Ads Creatives, ein Copywriter, aber nur für alle Projekte, und halt Account Manager, die das alles umgesetzt haben im Account drin. So, und tendenziell jetzt hätte ich das Organigramm anders aufgebaut. Ich hätte jetzt mit der Intelligenz natürlich erstmal Leute nur gesucht mehr, die halt bereit sind, mit AI zu arbeiten und da auch Verständnis für haben. Und da wäre ich bereit, mehr auszugeben für. Ja, und dann würde ich halt sagen, gibt es nur noch Leute, die das bedienen und kontrollieren. Ich würde vorher den Prozess einmal richtig aufsetzen lassen, aber freue nicht von einem Mitarbeiter, sondern das würden wir halt übernehmen, dass die AIs untereinander gut kommunizieren und funktionieren. Und darauf würde ich dann eher wie ein Bewacher drauf teachen oder Account Manager in dem Sinne dann noch, die das nur noch bedienen und schauen, dass das Fließband läuft und das verstehen. Es ist also aber nicht dieser klassische Teamlead, weil der hat ja keine 5 Angestellten unter sich, 6 Angestellten unter sich, sondern es ist eher wie Leute, die halt gut diese Technik verstehen und im besten Falle halt auch mit dem Menschen noch kommunizieren können. Also dass das gesund ist, dass sie irgendwie 50% verstehen oder 40%, 30-40% verstehen, wie die Technik funktioniert und 60-70% halt gut mit dem Menschen reden können, weil das Agency ist People Game neben der technischen Komponente.
Mega krass. Also wie du richtig sagst, wenn das echt ein Agency-Owner sich zu Herzen nimmt, was du gerade gesagt hast, das wirklich umsetzt, also das verdreifacht die Profitabilität.
Wir hatten 250 bis 280k Fixkosten am Personal jeden Monat. Also überleg dir mal, wir machen mal nicht 70, wir machen mal 30% weniger. Also das ist abartig. Das ist wirklich abartig.
Richtig, richtig krass. Für den Beteiligungscase gilt eigentlich Ähnliches wahrscheinlich. Also weg von repetitiven Task-Mitarbeitern hin zu AI-First-Mitarbeitern, die ein bisschen mehr kosten können, aber dafür weniger von denen, die dafür wahrscheinlich 5 andere abdecken.
Genau das Gleiche auch. Die haben ja auch Funnels gebaut, Ads geschalten und da würde ich dann halt irgendwie so, im Programmierungsbereich gab es diesen Trendbegriff Full-Stack, gab es auch im Marketer, Full-Stack-Marketer, die alles bedienen können. Ich nenne es jetzt einfach mal Leute, die auch ganzheitlich gesehen Marketing verstehen. Da wäre ich dann gewollter, ein bisschen noch mehr abzudrücken an so einem Beteiligungscase und sagen, hey, du machst von vorne bis hinten alles einfach mit der AI. Dadurch, dass wir die Prozesse in der Agency hätten, hätte ich sie ja nur übersetzen müssen quasi für die andere Firma. Aber auch da, also da gibt es so viele Tools, die so genial sind. Und ich glaube, jetzt, wo wir den Podcast aufnehmen, wenn das Ende 26 ist, gibt es noch viel geilere Dinge noch. Und lass mal Meta ihre ganzen Sachen wirklich rausbringen quasi. Ich weiß nicht, dann ist eh Feierabend. Meta wird ja bestimmt bald das möglich machen, dass man nur noch mit der AI schreibt und die ganzen Ads und so schreibt und baut und ausübt und dann ist dann glaube ich, hat sich der Agency Case eher vergessen. Also ich glaube eher, dass die meisten Agenturen ausfallen oder rausfallen werden. Ich glaube, der Case wird viel unlukrativer, weil der Markt sich verändert.
Ich bin ja selbst gerade stolzer Kunde von einer coolen Agency, die meine Kampagnen verwalten. Und ich komme ja selbst von 2016, 2017, 2018 Ad-Game, wo wir im Power-Editor damals noch, ja, sowas gab es, einen Power-Editor, halt regelmäßig an das Kampagnenmaximum gestoßen sind. Also irgendwie 10.000 Kampagnen, so in der Meller-E-Com-Account oder so hatten wir 10.000 verschiedene Kampagnen, halt sehr viel manuelles A/B-Testing, wir reden von vor 10 Jahren, klar. Das war halt ein Job für ein 7-köpfiges Team dort, die hat dann die Ads geschaltet und ein paar haben nur die Kampagnen für den deutschen Markt, ein paar nur die Kampagnen für Lateinamerika verwaltet. Das war einfach ein Vollzeitjob für viele Leute. Wir geben jetzt auch, keine Ahnung, 500, 600 Euro am Tag in Ads aus, gerade ist nicht das krasseste der Welt, aber we're somehow back in the game, so ein bisschen zumindest, ein bisschen was ranzutesten und so. Und ich schaue mir halt die Kampagne von der Agency an, die ich sehr schätze, für die ich sehr dankbar bin. Das ist halt eine Kampagne, in der halt ein paar, 2 so Ads jetzt drinnen sind oder 3. Ja, denke ich mir, gut, toll, aber das könnte ich selber eigentlich schon auch noch.
Ja, muss man ja einfach so ansprechen und das ist ja im Schnitt einfach der Fall. Jetzt die High-Level-Accounts, sonstigen Sachen. Ich glaube, selbst da wird AI auch ohne Probleme das managen. Also ich glaube, ehrlich gesagt, sogar gerade die noch mehr spenden, da wird die AI von Meta noch viel besser sein, weil die mehr Ergebnisse sammelt. Die AI wird es besser verbinden. Und ob die AI jetzt 5 Adsets bedient oder 25, interessiert die halt gar nicht, ehrlich gesagt. Interessiert Menschen aber viel mehr. Es wird je teurer, der muss mehr managen. Das heißt, ich glaube, das, was du gerade beschrieben hast, vielleicht dauert das noch, nicht global gesehen, aber zwischen uns, die alle schon sich damit viel auseinandersetzen, ich gebe dem Ganzen noch 1,5 Jahre mit so 1, 2 neuen Software und dann wirst du halt nicht mehr sagen, Alex, ich hole mir eine Agentur, sondern wirst du sagen, Alex, ich schmeiße da meinen Kram rein und das läuft und dann unterhalten wir uns eher darüber, was man noch alles machen kann mit der AI.
Sehe ich genauso. Viele sehr erfolgreiche Marketer in unserer Mastermind, zum Beispiel einen, der uns beide connected hat von Märchen, also reconnected besser gesagt, der hat auch verstanden, dass der wirkliche Case im holistischen Funnel ist, jetzt nicht nur im Ads Manager, sondern du musst halt danach die Leads, da muss halt ein gescheiter Sales-Apparat dahinter sein, das heißt, das Ganze holistisch nochmal aufzubauen, zu sagen, okay, pass auf, sag mir, was ist deine Message, was ist deine Zielgruppe, wie holen wir die über Ads rein, aber ich helfe dir doch hinten raus, dann jetzt zum Beispiel im High-Ticket einen soliden Vertriebsprozess aufzubauen, ein solides CRM aufzubauen mit guten Automations. Ich meine, weil nur in dem Ads-Manager die eine Kampagne mit den zwei Ads aufzusetzen, das ist nicht wirklich mehr der Agency-Case. Cool. Das sehe ich auch.
Aber lass das noch mal ein bisschen warten und dann kommen so Firmen wie HubSpot und so, weil du das gerade angesprochen hast, die werden das alles mit AI aufmachen. Dann gehst du da hin und sagst, das sind meine Kampagne. Also die stellen dir Fragen einfach, was ist dein Business, was verkaufst du? Okay, connecte uns am besten mit der Meta-API oder allem drum und dran. Und dann sind die dein CRM, die machen dahinter den E-Mail-Prozess automatisch auf deine Landingpage angepasst. Über die kannst du Landingpages bauen. Ich glaube, ehrlich gesagt, wir sind in so einem Segment, der so richtig wegdisrupted wird. Auch wenn wir jetzt gerade sagen, wir sind intelligent, wir sind eigentlich komplett ersetzbar, so in dem Sinne. Aber so ein Handwerker zum Beispiel, der wird halt richtig gut Gas geben können, bis das irgendwie weggebaut wird. Ich glaube, wir sitzen voll so auf dem Markt. In den letzten 10 Jahren war es so boomt und jetzt, der geht weiter boomt, aber der wird jetzt so voll so richtig viele, die sich mehr Expertise aufgebaut haben, die wird nichts mehr wert sein bald.
Fully agree. Also Copywriter ist halt schwierig heute.
Ja. Und das war, überleg dir mal, wie viele Coaches oder so in den letzten Jahren geteacht haben, wer Copywriter und wie viele Copywriter es jetzt gibt, die halt einfach im Schnitt Mittelmaß, ne, und allem drum und dran gesehen nicht notwendig mehr dann bald sind.
Absolut. Mein Lieber, ich hatte letzte Woche auch einen spannenden Unternehmer, den wir beide noch aus Ibiza kennen, Johannes Fladenhofer.
Klar.
Investmentbank etc. Ähnliches Lebensmodell irgendwie davor, Agency Case, anders als AFM natürlich, aber Agency Case, dann Beteiligungs Case und jetzt halt SaaS natürlich. Und ich habe mit Johannes auch lange über das Thema gesprochen, wann wird der SaaS-Markt disrupted von AI?
Ja,
weißt du? Weil ihr geht ja krass rein mit Alfima natürlich. Ich habe das richtig krass aufgebaut. Und nochmal wirklich Hut ab, 2500 Paying-Nutzer in einem Jahr, crazy. Aber was sind denn so eure Prognosen und eure, weil das ist ja in Wirklichkeit the biggest risks out there, ja, dass man sagt, man braucht kein Alfima mehr, man braucht keine anderen Plattformen. Wie geht ihr damit um?
Also total, ich glaube, SaaS ist der krasseste Bereich, der disruptiert wird jetzt schon von AI, weil, ich sag's jetzt mal offen, hätten wir Alfima gegründet vor der AI-Sache, vor AI-Coding und allem drum und dran. Also wir wären bei far nicht so schnell, so weit, so gut wie jetzt. Wir disrupten halt jetzt Konkurrenten von uns und sind einfach schon faktisch gesehen besser als die, obwohl die seit 10 Jahren hardcoden dafür, weil wir halt einfach besser, schneller die AI-Sachen ranbringen können. Wir sind eine AI-First-Company, während alle Softwarebuden von damals halt nie, irgendwie so Drive-by auf AI umstellen müssen, während bei uns alles AI-Native ist. Allein das ist wirklich ein Game-Changer. Deswegen bin ich Stück weit schon glücklich, dass das Schicksal uns delayed hat, was Software am Game angeht und wir nicht ein Jahr schneller waren, weil das Jahr hätte sich nicht gelohnt von dem, was jetzt alles kommt. So, deswegen glaube ich, am meisten disruptiert. Und was passiert? Ich bin gespannt. Ich meine, jetzt kommen ja schon so viele Software, No-Code, Vibe-Coded, besser gesagt, Buden hoch. Ich glaube aber, das ist wie im Coaching-Segment, da gibt es einen Hype und dann fallen alle down, weil es scheiß Usability ist, weil Software halt meiner Meinung nach wirklich ein richtig ekelhafter, schwieriger Business-Case ist am Anfang, bis das Ding fliegt, wenn du nicht sofort zum Fliegen bekommst, weil du halt eigentlich die ganze Zeit nur schaust, wie kriege ich die Software besser und Churn geringer, aber wie kriege ich mehr User hin? Also du bist auf beiden Fronten parallel und hast am Anfang auch nicht so wirklich Marge, wenn du nicht B2B, SaaS, High-End-Lösung, Enterprise-Lösung bist quasi. Also unser Case ist scheiße, weswegen ich mir zum Beispiel bei uns im Case nicht so richtige Sorgen mache. Die meisten alten SaaS-Buden schlafen. Viele sind, wenn du erstmal über so einen kritischen Punkt drüber bist, machst du sehr gutes Geld, viel Profit, musst nicht mehr so viel reingehen. Ich glaube, viele werden deswegen satt sein oder sind satt. So, und dann kommen viele neue. Aber ich glaube, das ist wie immer im Markt. Viele, die schnell nach oben gehen und dann, egal welchen Business Case, irgendwann ein anderes Shiny Object sehen und wieder was Neues starten und dann so ein Hop, Hop, Hop ist.
Ja. Mega. Kann ich perfekt nachvollziehen und ich bin auch davon überzeugt, wenn ihr vor 2 Jahren Alfima oder vor 3 Jahren reingegangen wärt, hättet ihr noch nicht die Möglichkeiten mit Cloud Code, Open Cloud etc. gehabt.
Ja.
Und dass ihr das, ich sehe das ja selbst auch, viele, viele Companies, die machen halt jetzt so Schritt für Schritt ein bisschen versuchen, sie was hier anzupassen, aber jetzt different, als wenn du von Anfang an schon AI first gestartet hast.
Ist einfach ein Unterschied.
Mega, mein Lieber. Also richtig beeindruckend, richtig krass, was ihr alles macht. Viele Zuhörerinnen und Zuhörer von uns, die haben noch kein SaaS-Business, die sind noch mehr im Agency-Case, Beteiligungs-Case natürlich unterwegs. Lass uns über Profithebel sprechen. Wir haben über Mitarbeiter gequatscht. Pricing wäre spannend. Pricing, ich weiß, AFM Media hat sich nie als Discounter jemals am Markt etabliert, sondern eher als die und natürlich auch zu Recht als Premium-Lösung. Oder auch nicht, hol uns da vielleicht mal ab, weil ich habe ja den Profit-Podcast schon eine Zeit lang und ich habe halt auch so Leute wie Dirk Kräuter, Christoph Schreiber, Marcel Knopf, die habe ich gefragt, was euer größter Profithebel, was der größte Profithebel? Ja. Und die Antwort war, Preise steigern.
Ja, also ich glaube, das ist ja irgendwie in den letzten Jahren vielleicht auch durch die Wirtschaft und so ein Trend gewesen, jetzt bevor wir eher in der Down-Phase waren, irgendwie immer teuer, teuer, teuer werden. Ich glaube, es gibt so eine einfache Regel, die habe ich in meinem ersten Selbstständigkeits-Pricing-Buch je gelesen. Entweder bist du teuerster oder der günstigste, dazwischen ist scheiße. Und irgendwie ist das so eine geile Regel. So, also wenn du im messy Middle bist, wie alles so im Leben, dann ist es irgendwie kacke, weil dann gibt es teure, dann gibt es günstigere und du bist mit beiden im Zweikampf. Wenn du der teuerste bist, wir waren bei AFM als Agentur bewusst eigentlich immer die teuerste und haben immer gehört, ihr seid das Mercedes der Branche, ist das gleich cool. Kommt mit einer riesen Downside, kommt aber auch mit der Upside, du hast eine gute Marge, automatisch, eine deutlich höhere, kannst dir mehr Ads leisten und allem drum und dran. Ja, Pricing, also ja, ist beim Software-Game ist halt eh immer relevant, ist einer der Bindeglieder, damit ein Business da irgendwie existiert oder der Zahnräder, besser gesagt. Und da würde ich halt immer gucken, okay, wir haben die Philosophie, also ich rede jetzt mal für Marco, Finn und mich, wir gehen in den Markt als der günstigste, waren wir immer, also wir haben uns immer eher verramscht und haben viele Kunden gewonnen, viele Referenzen aufgebaut, einen tollen Namen aufgebaut und haben dann die Brand nachgezogen und den Preis nachgezogen und sind dann die teuersten geworden. So, und jetzt in dem Software-Case wird es anders. Da bleiben wir eher die günstigsten und demokratisieren das, dass es jeder sich leisten kann und jeder starten kann, weil es auf unsere Vision einzahlt. Aber im Beteiligungs-Case und im Agentur-Case, also wir sind sowohl Agentur und Beteiligung, waren wir günstig. Die günstigste Beteiligung war 5%. Wir haben alles gemanagt und hatten 5% nur. So, das war die erste Beteiligung. Wir haben aber gelernt, wie funktioniert es, wie macht man die Verträge. Wir wurden verarscht. Das heißt, wir wurden gleich beim günstigsten Deal verarscht, konnten das alles optimieren und haben dann 50% verlangt. Und wenn jetzt Leute auf mich gucken, so Marketer, und sagen, ja, wie habt ihr das gemacht? Und ich sage, ja, mir 50% der Marke gehört, sonst habe ich nichts gemacht. Wie? Ja, das war dann halt, wenn du mal einen skaliert hast von 200.000 im Monat auf 1 Million im Monat und das beweisen konntest und die Person auch glücklich gesagt hat, ja, hat ich gemacht, dann kriegst du diese Deals schon, weil dann andere sagen, oh, da ist eine Wertigkeit hinter. Deswegen, für Dienstleister und Agentur würde ich immer sagen, allgemein, sei der Günstigste, sammel viele Referenzen, werde gut in dem, was du tust und erhöhe dann die Preise und zieh deine Brand nach.
Mega krass, also richtig, richtig cooles Insight. Ich vertrete das zu 100% in der Theorie, also quasi dann steigere die Preise sukzessive. Ja. Ich weiß aber, in der Praxis gibt es viele, viele erstmal limitierende Glaubenssätze, aber dann natürlich auch reale Cases, die einfach nicht das Doppelte zahlen würden für den Agency-Case zum Beispiel. Wie habt ihr Preise gesteigert? Wie habt ihr das so wirklich gemacht?
Also wir haben es nicht so intelligent gemacht, weil wir haben das gemacht, was du ja sagst, wo der Glaubenssatz kommt. Wir haben wirklich für alle die Preise angehoben. Wir haben selbst für die alten Leute haben wir einfach gesagt, ey, wir werden jetzt teurer. Ab da und da. Und haben irgendwie, ich glaube, 8 Wochen Vorlauf gehabt, sodass wir gesagt haben, entweder geben wir dich an jemand anders weiter, der günstiger ist, oder wir werden teurer. Und dann haben wir es immer begründet, warum wir den Preis anheben. Und begründet im Agenturbereich heißt immer mit Verknappung. Wir sind nur so und so viele Menschen, das ging halt damals vor AI noch, wir können nur so und so viel handeln, das ist es. Wir haben so eine Nachfrage wegen den Referenzen und entweder machst du es oder du gehst da ein. Beide Wege sind wir fein. So, hat das jetzt, war das der beste Weg, den ich empfehlen würde? Nee, hat aber geklappt. Ich bin jetzt kein Mindset-Coach, deswegen Thema Glaubenssätze, Preise erhöhen, ja, also brauchen wir nicht viel diskutieren, ist schwierig, du wirst Ablehnung bekommen und du wirst eine neue Zielgruppe bekommen, die halt sagt, ab dem Preis will ich auch erst kaufen. So ist es immer auf dieser Welt. Deswegen weiß ich jetzt gar nicht, wie ich so wirklich einen Glaubenssatz, das muss man halt irgendwie einfach mal machen und dann erlebt man es. Wie würde ich es anheben? Ich würde es definitiv halt neu im Sales vorne, würde ich halt die neuen Preise immer nur pitchen. Und dann würde ich halt gucken, klassisch mit ABC-Clients, ABC, ja, ABC mehr würde ich nicht machen, ABC vom besten zu schlechtesten Clients. Schlechtesten würde ich die Preiserhöhung anbieten, um überhaupt drin zu sein. Und dann würde ich sukzessive mich so nach vorne arbeiten. Und erstmal von den C-Clients zu den A-Clients gehen und dann immer zu sehen, kannst du die noch handeln oder nicht. So. Und die einzigen, wo ich immer diskutieren würde, ob man jetzt unendlich viel Profit machen sollte, wo ich nicht so ein Fan von bin, sind die, oder nicht ein Fan von bin, sondern wo ich länger überlegen würde, man hat ja so immer so 3 bis 5 Nordpol-Sterne, die ja richtig viele Kunden bringen. Und die würde ich halt trotzdem schützen und wahren, weil im Agency Case, ich sage jetzt mal was, was fast keiner hören will, du machst Profit mit den 80% der Kunden, die kommen durch deine 3 bis 5 Referenzen quasi, und mit denen machst du eigentlich meistens kein Geld.
Agree.
Yeah. Es ist so. Das ist der Agency Case. Die Frage ist, ob man es lebt oder ob man es macht oder nicht macht. Die meisten machen es nicht, aber so eigentlich funktioniert es.
Richtig krass. Also, und das passt ja perfekt zu deiner Strategy am Anfang, quasi wirklich hier mal nicht so teuer sein, sondern wirklich geile Kontakte, geile Leads ansprechen, mit denen coolen Shit machen, gute Resultate erzeugen und dann für alle neuen quasi dann dieses höhere Pricing.
Voll, ja.
Wenn du sagst, wir haben mit 8 Wochen Vorlaufzeit die Preise angehoben, ist das so ein Preisverdoppelung, 50% mehr, 10% mehr, damit ich das auch ein bisschen besser einordnen kann?
25%. Wir haben 25% die Preise angehoben, ziemlich genau, würde ich sagen. Wir haben von, 25 bis 50%. Wir haben 2x Preise angepasst, doll, so, für alle Bestandskunden. Und das war einmal 50% und einmal 25%, das aber innerhalb von 9 Monaten. Das war auch nicht so intelligent, aber so haben wir es halt damals gemacht.
Mega krass. Also für alle, die gerade zuhören, überlegt euch mal, wann könnt ihr das nächste Mal Preise anheben, und irgendwas zwischen 25% und 50% mit 8 Wochen Vorlaufzeit ist machbar,
ja,
ist doable. Und die Begründung ist halt, wir sind halt nur 4 Leute in der Agentur, wir sind halt nur 8 Leute in der Agentur, wir sind halt nur 42 Leute in der Agentur. Also finde ich, wir können nur so und so viele Cases abbilden.
Genau, oder die Frage ist halt auch der persönlichen Austausch, ne? Wenn ich dir jetzt eine Mail schicke, ist scheiße, gehen wir jetzt aber einen Call und ich sagst dir, hey Patrick, ist mir wichtig, und der Account Manager, die Person, die am meisten Vertrauen hat, sagt dir das persönlich, erklärt es, nimmt sich mal 10 Minuten Zeit, ist das besser. It's a people game. Agency game is people game. Das geht von Mensch zu Mensch, egal was wir gerade über AI besprochen haben. Am Ende überweist du mir das Geld. Wenn du mir glaubst, wenn du mir vertraust, überweist du mir auch 25% mehr. Nicht meinem Agent.
Ganz ehrlich,
ja.
Eine Agentur, ich hoffe, hört das gerade nicht, meine Lieben. Ich würde locker 25% mehr zahlen, nur mit der Begründung, hey, möchtest du gerne weiter mit uns arbeiten? Wir haben halt so viele Anfragen gerade, weil so erfolgreich alles, was wir machen. Either up or out, dann würde ich, also 25%, ich würde nicht mit der Wimper zucken, auch 50% würde ich, meine Buchhalterin, die hat jetzt 4 Jahre lang immer, das ist eine Freelancerin, die hat 4 Jahre lang immer das Gleiche gecharged, die habe ich jetzt Ende Dezember gesagt, hey, magst nicht um 50% mehr chargen, weil du würdest nicht auf mich zukommen und ich kenne dich und du verdienst halt das Gleiche wie vor 4 Jahren, das passt, das fühlt sich nicht richtig an, du machst ja auch mehr, so 25 bis 50% upgraden, das kann man echt auch fast auf Jahresbasis einfach so mal droppen.
Gerade in den letzten Jahren, wo wir uns alle dran gewöhnt haben, dass die Preise eh steigen.
Voll, und ich meine das echt ernst, so wirklich so als Agency oder als Marketing Consultant, sich einfach so wirklich zu überlegen, okay, einmal im Jahr, wie kann ich meine Preise um 25 bis 50% steigern? Weil was ich früher gemacht habe, ich habe es halt dann so um 10% gesteigert. Das ist ja auch unnötig. Das bringt ja auch nichts, weißt du?
Ist halt wenig, ne? Also ist besser als nichts und ist aufs Jahr gesehen, wenn du es in Masse machst, auch Marge. Aber wenn ich durch diesen Pain der Preiserhöhung gehe, da würde ich jetzt schon die Challenge setzen, ob du 10 oder 25% erhöhst. Das ist auch schon. Das ist mehr da.
Agree. Ja, cool, mein Lieber. Lass uns vielleicht nur noch ein Topic gemeinsam anschauen, und zwar kostenseitig. Wir haben natürlich Mitarbeiter besprochen, wir haben natürlich jetzt AI besprochen. Was gibt es denn sonst noch für einen smarten Hebel, um Kosten in einem Agency Case, in einem Beteiligungscase niedrig zu halten?
Also relativ easy. Ich hätte es gerne früher gemacht. Ich würde es aber sagen, Cost-Cutting-Meeting. Einmal im Monat. Einmal im Monat ist so einfach jetzt, aber ich hätte es gerne. Wir haben es damals gemacht, Gott sei Dank, aber zu spät, weil wir sind sehr spendabel mit unseren Budgets ausgegangen, weil es natürlich auch da war. Ich hätte es aber gerne schon da zu dem Zeitpunkt dann gemacht. Cost-Cutting-Meeting, einmal im Monat, nachdem die Ausgaben fertig waren, legt man auf eine halbe Stunde fest unter Gründern, also unter denen, die entscheiden. Man könnte gerne Buchhalter oder so mitnehmen, aber braucht man nicht diskutieren. Man geht durch jeden einzelnen Kostenstelle einmal durch, die aufgeschrieben wurde. Und entweder sieht man dann unter Büroartikel, oh, warum ist die Zahl so hoch, und guckt sich nochmal das Kleine an, so in dem Sinne. Oder man sieht, das passt prozentual gesehen, und schmeißt das raus, was nicht passt. Das Tool, also am Ende, wir haben Tools gehabt, für die wir 2.500, 3.000 Euro im Jahr bezahlt haben, die wir nicht genutzt haben. Wir hatten zu viele Airtable-Accounts, wofür wir 2K bezahlt haben im Jahr, haben wir nicht bemerkt. So geht dann bei einer Masse unter. Und jeder wird, da sage ich gerne, einer meiner ersten Mentoren hat gesagt, wer 1 Euro bei 5 Euro nicht weglegt, legt 1 Million bei 5 Millionen nicht weg. Ergo, wenn du bei 5 Euro Umsatz oder Ausgaben dir die nicht anschaust, schaust du auch nicht bei 500.000 drauf. Es wird sogar eher noch viel weniger, dass du drauf schaust, desto mehr du ausgibst, weil es irgendwann nur noch eine Zahl auf dem Konto ist. So, und deswegen einmal im Monat Cost-Cutting-Meeting, halbe Stunde maximal, eigentlich, wenn man durchrunnt, 10 Minuten, und cutten, 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 immer wieder auf die Kosten schauen, wie man im Vertrieb und im Marketing auf den Umsatz schaut.
Definitives Learning, sofort Pflichttermin, einmal im, also Tony Robbins sagt, if it's in your head, it's a plan, if it's in your head, it's an idea, if it's in your calendar, it's a plan.
Ja.
Also gleich alle Zuhörer jetzt in den Kalender eintragen für nächste Woche 30 Minuten Cost-Cutting-Meeting.
Und das hat wichtig, ich sage eine Sache, weil ich habe den Tipp schon mal gegeben, ja, Mindset, ja, das ist ja irgendwie so eine Low-Bop-Aufgabe, sowas zu machen. Also, ich glaube, im Leben geht es erst darum, ein bisschen Geld zu verdienen, aber schwieriger ist, wohlhabend zu bleiben. Und da geht es dann nicht darum, mehr Geld nur zu verdienen, sondern es geht auch manchmal im Leben darum, mit dem Geld richtig zu wirtschaften. So, weil es kommen mal gute Phasen und es kommen mal schlechte Phasen. Und ich tendenziell, ich glaube, das ist eine Lebensphilosophiephase, will halt nicht nur sagen, ja, ich verdiene einfach nur mehr Geld, dann nö, ist das nie ein Thema. Sondern ich sage auch mal, ah, es würde mir auch ganz gut tun, wenn ich meine Ausgaben kontrolliere, weil da muss ich mich nicht jeden Monat darauf neu hetzen, dass ich immer alles verdoppeln muss, weil ich auch meine Ausgaben jeden Monat verdoppel.
Fully agree. Also absolut geile Nuggets, die du heute gedroppt hast, mein Lieber. Wollen wir zum Schluss von unserer Episode noch einen kurzen Alfimer-Pitch reinpacken?
Ganz kurz, nur einfach. Wenn man vielleicht irgendwie vorstellt, sein Online-Business zu machen, E-Mail-Marketing, Leads zu generieren, Sales-Pages zu bauen, digitale Produkte zu managen und da irgendwie ein einfaches, günstiges Tool sucht, was aber auch zugleich mit das Beste ist, dann kann man auf alfima.io gehen und kriegt 14 Tage eh alles kostenfrei. Ich weiß gar nicht, ob es deswegen ein Pitch ist, weil du kannst gar nichts kaufen. Du kannst es nur testen, begeistert sein und Geld verdienen.
Geil, richtig geil. Also vielleicht noch mal kurz in der Differenzierung am Markt. Was ist ein Alfima ganz, ganz besonders? Also ich weiß, dass ihr nicht nur im Backend AI first, sondern auch im Frontend
Ja.
AI first seid. Das heißt auch für den Nutzer. Also ihr habt ja allein eure Lead Magnets. Da kann man ja alles irgendwie mit drei Mausklicks, kann man sich Kurse erstellen, kann man sich Lead Magnets, also ja crazy einfach nur. Also was ist an Alfima besonders im Vergleich zu anderen Plattformen am Markt?
Also drei Dinge. Einmal auf der Software-Ebene auf jeden Fall, es ist ein All-in-One-Tool, aber nicht All-in-One-Tool und mal eben so abgesteckt, sondern du kannst alles wirklich, jedes einzelne Feature wie Landingpage, E-Mail-Marketing ist so durchdacht wie einzelne Softwarelösung. Das ist zumindest das, was wir auch als Feedback bekommen. Dadurch, dass es aber alles in sich verknüpft ist miteinander, funktioniert es viel einfacher in der Bedienung. Punkt, ist günstiger. Und der zweite Punkt, unsere AI-First-Methode ist halt, unsere AI kann alles managen. Jetzt kenne ich Leute, die sagen, Claude, GPT oder jede Software hat eine eigene AI. Alles wunderschön. Aber am Ende ist alles unterschiedlich, alles kommuniziert nicht miteinander. Scheiße. Wir haben halt Alfie, unsere eigene AI, die kommuniziert hat mit der ganzen Software, versteht halt die ganze Software. Dadurch, dass sein ganzes Business abgebildet ist, kann die auch alles bedienen. Von Kurslayouts, Salespage-Texte, Produktbilder bauen, also auch Design kann die mittlerweile. Das geht halt alles. Und das Dritte ist, um mal Software und AI toll zu sagen, ist die menschliche Komponente, Support unter anderem. Also wenn man auf Trustpilot geht und unsere Referenzen anguckt, und wir haben ja jetzt über 530 jetzt in diesem Jahr aufgebaut, ist Support halt in über 70% der 5-Sterne-Bewertungen drin. Und da würde ich wirklich sagen, wir sind am Wochenende auch erreichbar. Jeder User, auch bei dem Pricing, 1:1 in 3 Stunden Antwortszeit. Auch sonntags um 17 Uhr. Und das ist, glaube ich, das so, was einen Riesenhebel hat.
Ich glaube, der große Unterschied ist, dass ihr als Gründer halt voll das Feuer habt und nicht satt seid, sondern hungrig seid und dass ihr deshalb an allen Ecken und Enden alle Stellschrauben in Bewegung setzt, damit das halt auch wirklich eine geile User Experience ist.
Das ist auf jeden Fall der Fall. Wir 3 brennen dafür und sind all in gegangen.
Mega krass. Alex, Hut ab, richtig krass, was du jetzt schon aufgebaut hast, und ich bin voller Vorfreude zu sehen, wo du in 3, 5 Jahren stehen wirst. Richtig krass.
Danke, dass ich hier sein durfte. Danke für die coolen Fragen.
Alles Liebe. Ciao. Servus. Ja.